Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Dass Schulkinder in Feriencamps gehen, um mal in einem etwas anderen Rahmen bestimmte Dinge zu lernen, das kommt häufig vor. Aber was treibt einen angehenden Lehrer in ein solches Lerncamp? Darüber berichten wir heute und fragen auch, wie sich die Debatte um die Deutschtests für Grundschulkinder weiterdreht. Und das Aus der Bildungschancenlotterie wird uns beschäftigen. Die Idee, aus einem Losgeschäft Geld für Bildungsprojekte zu gewinnen, geht nämlich offenbar nicht auf und soll Ende des Monats eingestellt werden. Für manche ist es ein Sommerloch-Thema, für andere Populismus. Man mag zu der Forderung von CDU-Politiker Carsten Lindemann stehen, wie man will, Kinder, die kein oder kein gutes Deutsch sprechen, nicht einzuschulen. Einig sind sich aber viele in dem Punkt, dass Sprachförderung in Grundschulen und in der Zeit davor mehr Aufmerksamkeit braucht als bisher. Und vor allem auch bessere Rahmenbedingungen. Die Debatte geht weiter. Frank Capellan fasst sie zusammen.
Carsten Linnemann meldet sich aus dem Urlaub, um seine umstrittenen Äußerungen richtigzustellen. Ich bin nicht falsch verstanden worden, unterstreicht der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Vielmehr sei etwas behauptet worden, was er nie gesagt habe. Ich habe kein Grundschulverbot für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen gefordert, versichert Linnemann.
Die Deutsche Presseagentur hat mir diesen Begriff in den Mund gelegt, in die Überschrift mit einem Zitat und hat sich gestern entschuldigt. Und sie haben auch gestern übrigens den ganzen Tag weiter berichtet, dass ich diesen Begriff Grundschulverbot für diese Kinder gefordert habe. Das stimmt nicht. Ich möchte niemanden ausschließen, sondern ich möchte diese jungen Menschen besonders fördern.
Allerdings nicht in der ersten Schulklasse, sondern in einer Vorschule. Um es auf den Punkt zu bringen, hatte Linnemann in der Rheinischen Post erklärt, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Hier muss eine Vorschulpflicht gelten. Notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden. Von populistischem Unfug hatte daraufhin Linnemanns Parteifreundin Karin Prien, christdemokratische Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, gesprochen. Heute widerspricht im ARD-Morgenmagazin auch Thies Rabe, Sozialdemokrat und Schulsenator in Hamburg.
Natürlich müssen wir mehr für die Sprachförderung tun. Aber es ist sowieso kein Kind perfekt, wenn es zur Schule kommt. Denn es soll doch erst in der Schule etwas dazu lernen. Und deswegen kann man Kinder nicht ausschließen und hier Eintrittskarten verteilen.
Ähnlich sieht das auch Maresi Lasek. Sie ist Vorsitzende des Grundschullehrerverbandes und hält es für den genau falschen Weg, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in Kindergarten oder Vorschule zu verbannen.
Kinder, die in eine Vorklasse kommen, in der nur Kinder sind, die nicht genügend Deutsch sprechen, dann haben sie keine Sprachvorbilder. Kinder erlernen Sprache und Kommunikation im Miteinander umgehen und in der Situation, wo ihnen möglichst viel Sprache, deutsche Sprache, geboten wird.
Carsten Linnemann wünscht sich dagegen eine gezielte Förderung in Vorschulen und verweist auf Hessen. Dort heißt es im Schulgesetz wörtlich, schulpflichtige Kinder, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen, können für ein Jahr von der Teilnahme am Unterricht zurückgestellt werden. Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz und zuständiger Minister in Hessen, verweist gegenüber unserem Sender auf sogenannte Vorlaufkurse, die vor der Einschulung die Deutschkenntnisse erweitern und testen sollen. Zugleich betont der Christdemokrat, wir wollen kein Kind ausgrenzen, da Integration am besten in der Kindertagesstätte oder Schule gelingt. Wir reden hier nicht nur über Kinder mit Migrationshintergrund, betont CDU-Wirtschaftsmann Linnemann. Auch Erstklässler aus deutschen Familien hätten oft genug Probleme. In Berlin besteht ein Viertel der Kinder den Deutschtest in der Kita nicht, ärgert er sich. Und es hat keine Konsequenzen. Das müssen wir doch ändern.
Und wenn es so ist, dass man Tests nicht besteht, dann muss man die Vorschule verlängern. Und da glaube ich, das ist besser als eine Einschulung.
Vormittags Deutsch oder Mathe, nachmittags dann Projekte wie Traumberufe oder Forschen. Wer an den sogenannten Climb Lernferien teilnimmt, kann und soll seine Motivation, mal ganz anders zu lernen, vollen Lauf lassen. Hinter Climb, zu Deutsch also Klettern, steckt ein Sozialunternehmen aus Hamburg, das mithilfe von Spendern, Sponsoren und den Ferienprogrammetats von den Städten diese speziellen Lernferien anbietet. In 5 Städten ist man bundesweit bereits aktiv und kooperiert dort auch mit den Hochschulen. Denn diese Lernerfahrung ist natürlich was für die Kinder, aber auch ganz besonders interessant für angehende Lehrkräfte. Anke Petermann berichtet über das Camp, das gerade in Mainz läuft.
In Mainz hat es draußen gewittert und die 5, 6- bis 10-Jährigen im Climb-Forschungsprojekt Klangwerkstatt haben eigenständig beschlossen, das Gewitter mit selbstgebauten Luftballonrasseln und Papptrommeln nachzuspielen. Leven Zen, Lehramtsstudent im 5. Semester, ist selbst überrascht, wie gut die Idee ankommt, zu forschen nämlich.
Womit kann man Geräusche machen, womit kann man Klänge erzeugen und diese Instrumente selbst zu bauen, die sie dann auch mit heimnehmen können.
Ein Stück selbst zu komponieren, war Jans Idee. Der 10-Jährige dirigiert. Für Lehramtsstudent Zen ist es der Höhepunkt der Lernferien. Er hat sich zurückgenommen und die Kinder ihr Werk allein aufführen lassen. So reflektiert der Mitzwanziger in der 2-stündigen Feedback-, Planungs- und Abschlussrunde, die jeden Climb-Tag abschließt. Dem 10-jährigen Jan überließ Zen die Lehrerrolle ganz bewusst.
Dass er jetzt einfach mal das Zepter in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich mache das jetzt so. Das hilft dann auch den anderen zu sehen, es muss nicht so ein 25-jähriger Typ sein, der da vorne steht, sondern es kann auch einfach irgendeiner sein, der hier in der Klasse sitzt und einfach eine coole Idee hat.
Der Student freut sich, dass die Uni Mainz die Zeit bei Climb als Praktikum anerkennt. Die Lernferien bringen dem angehenden Gymnasiallehrer weit mehr als die übliche Hospitation, bei der er hinten im Klassenraum nur beobachtet hätte.
Der Dialog und der Kontakt mit Kindern, der ist halt hier viel mehr da als in einem hospitierenden Praktikum an der Schule. Okay, es sind vielleicht keine pubertierenden 15-Jährigen, aber 6-, 7-Jährige unter Kontrolle zu bringen, wenn die so laut sind, ist auch eine Herausforderung. Und ich denke, man kann da wirklich viel mitnehmen.
Den Blick auf die eigenen Stärken zu richten, ist der Ansatz bei Climb. Gleichaltrige, aber praxiserfahrene Teamleiter bereiten die jungen Lehrkräfte in Workshops darauf vor, wie sie Kinder motivieren, ihre Fähigkeiten zu zeigen und über ihre Erfolge zu sprechen. Selbstbewusstsein bringt sie weit, resümiert Climb-Trainerin Ines Cornils, Lehramtsstudentin und Vertretungslehrerin mit Blick auf einen versetzungsgefährdeten Schüler.
Der hat bei uns bei Climb 2-mal mitgemacht und ist jetzt so aufgeblüht und überspringt sogar eine Klasse. Einfach weil sowas freigesetzt wird, so die Begeisterung wieder für Schule, weil man selber sich bewusst wird, was man alles kann.
Wertschätzung ist zentraler Bestandteil auch der Reflexionsrunden im Climb-Lehrkraftteam. Ines Cornils gibt Lehramtsstudentin Katja Weckmann Rückmeldungen für die Phase, in der diese selbst gestaunt hatte.
Es klappt gerade voll gut. Es geht gerade voll gut. Die sind alle voll leise und die arbeiten richtig gut mit. Und es war irgendwie so schön zu sehen, wie du die so richtig strukturiert angeleitet hast und wie die Kinder dann auf einmal alle so aufblühen konnten und all diese Kompetenzen auch zeigen konnten, weil du ihnen irgendwie die Möglichkeit gegeben hast, weil so diese Struktur da war.
Die Kinder selbst Regeln erstellen zu lassen, erleichtert es, die Lerntage zu strukturieren, hat Weckmann in der Kombination von Workshops und Praxis bei Climb verinnerlicht.
Verschiedene Dienste kann man auch einteilen, jetzt bei dem Wasserfiltern beispielsweise, dann gibt es den Kohlebeauftragten, den Sandbeauftragten, den Steinbeauftragten.
Kinder, die aktiv beteiligt werden, fühlen sich verantwortlich fürs Gelingen, so das Fazit. Was Climb in die Schule einspeisen kann, Ines Cornils glaubt.
Je größer dieses Projekt wird, je mehr Lehramtsstudierende mitmachen, desto mehr angehende Lehrkräfte lernen von dieser Stärkenorientierung, die wir hier leben, sich was zu Herzen zu nehmen und das weiterzutragen.
Mit Glückslosen Bildungsprojekte finanzieren. Das war die Grundidee der Bildungschancenlotterie, die im April 2018 an den Start gegangen ist. 2 Stiftungen und die SOS Kinderdörfer hatten sich dazu zusammengetan. Doch nun bekamen die Losinhaber gestern am späten Nachmittag per Mail mitgeteilt, dass Ende des Monats Schluss sein soll. Das Geschäftsmodell sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Armin Himmelrath hat sich mal mit den Hintergründen beschäftigt. Herr Himmelrath, was ist denn da los?
Naja, die Verantwortlichen haben jetzt die Reißleine gezogen, weil sie sich, das wird jetzt sehr deutlich, wohl verkalkuliert haben. Und zwar verkalkuliert, was das Interesse an dieser Lotterie angeht und auch was die Zahlungsbereitschaft angeht für die Lose. Es ist ja eine Soziallotterie. Im Juli 2018 gab es die erste Ziehung und seitdem wurde jede Woche die Möglichkeit eröffnet, 2 Millionen Euro zu gewinnen. Das Prinzip ist bei diesen Soziallotterien so, dass etwa ein Drittel der Spieleinsätze als Gewinn tatsächlich an die Spieler ausgeschüttet wird. Ein Drittel geht drauf für Steuern und Verwaltung. Und ein weiteres Drittel wird dann eben gespendet, in diesem Fall an Bildungsprojekte als Förderung. So funktioniert das ja ganz ähnlich zum Beispiel auch bei der Aktion Mensch, die ist deutlich bekannter. Wer spielt in einem solchen Prinzip, der tut also mit seinem Einsatz zumindest ein Drittel davon etwas Gutes, aber davon haben sich eben nicht genug Leute überzeugen lassen, sagt Moritz Kralemann vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der Stifterverband ist einer eben der Initiatoren hinter dieser Lotterie.
Das Geschäft hat sich leider nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht haben und wie es auch erforderlich gewesen wäre, um die Lotterie dauerhaft kostendeckend betreiben zu können. Wir haben zurzeit rund 8000 Mitspieler, die per Abo spielen, also an jeder wöchentlichen Ziehung teilnehmen. Wir haben darüber hinaus rund 10.000 Jahreslose an Unternehmen verkauft. Das hat unterm Strich nicht gereicht. Wir hätten so 40.000, 50.000 Mitspieler gebraucht, die regelmäßig spielen, um die Lotterie in die Gewinnzone zu führen. Das ist uns aus eigener Kraft nicht gelungen.
Wenn man dann mal gegenrechnet, sieht man, die haben noch nicht mal die Hälfte der notwendigen Spielerzahl erreicht. Also von daher natürlich ein Problem.
Dabei war das ja ein sehr ambitioniertes Projekt, klang ja auch gut, eben mit den Losen auch Bildung zu finanzieren. Wer steckt dann nochmal ganz genau hinter dieser Lotterie?
Es ist ein Gemeinschaftsprojekt tatsächlich von 3 Organisationen, der Stifterverband, den haben wir schon genannt. Außerdem mit dabei die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die SOS Kinderdörfer weltweit. Das sind eben alles 3 Organisationen, die sich tatsächlich viel um Bildungsthemen und Projekte in diesem Bereich kümmern. Aber sie mussten dann halt jetzt in diesem Jahr feststellen, dass so eine Lotterie eben ein ganz anderer Markt ist. Nochmal Moritz Kralemann vom Stifterverband.
Das hat mit Vertriebsfragen insbesondere zu tun. Das hat aber auch mit dem langwierigen und kostspieligen Aufbau von Markenbekanntheit zu tun. Das sind sicherlich alles Bereiche, bei denen uns unsere Marktanalysen und die Experteneinschätzungen im Vorfeld vielleicht doch auf einen etwas optimistischeren Weg geführt haben, als wir ihn dann tatsächlich in der Realität beschreiten konnten.
Für diejenigen, die bisher ein Los hatten, also die Mitspieler heißt das jetzt eben, wie gesagt, zur letzten Augustwoche ist Schluss. Bis dahin gibt es noch Auslosungen. Danach endet dieser Spielvertrag, das Losabonnement automatisch und die Kündigungen sind ja jetzt auch schon rausgegangen.
Also aus ist schon, aber irgendwie geht es dann trotzdem weiter, hört man ja so ein bisschen raus. Sie haben sich halt in einen Markt vorgewagt, in den sie noch nie waren.
Genau, sie haben sich in einen Markt vorgewagt, den sie als völlig fremd wahrgenommen haben. Und der spannende Punkt ist, obwohl sie diese negative Erfahrung gemacht haben, haben alle 3 Organisationen die Nase jetzt noch nicht voll von diesem Projekt. Sie wollen weiterhin eine Bildungslotterie anbieten, finden die Idee auch immer noch sehr, sehr gut und haben sich jetzt überlegt, dass sie dazu ein weiteres Unternehmen dazu holen, das sich mit Glücksspiel und dem Vertrieb, dem Online-Vertrieb solcher Lose auskennt. Die Verhandlungen laufen da wohl schon, laufen auch jetzt aktuell gerade heute. Und man holt sich da also jetzt so richtige Glücksspielprofis an Board. Das braucht dann ein neues Konzept. Es muss ein neuer Antrag gestellt werden für eine staatliche Genehmigung. Und dann, wenn das alles klappt, war jedenfalls heute zu hören, dann soll diese neue Bildungslotterie im Januar 2020 schon starten, also ganz wenige Monate nur.
Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das Ganze wirklich ein sinnvolles Projekt? Also Sie sagten ja vorhin, ein Drittel des Gesamterlöses geht dann in die Projekte und das sollen ja weltweit Projekte sein, die unterstützt werden.
Genau. Wenn man sieht, was im ersten Jahr ausgegeben wurde, dann kommt man auf eine Summe so von 450.000 Euro etwa. Es kommen jetzt im August dann noch ein paar Euro dazu. Oft gehen die an kleine Projekte, immer gemeinnützige. Und aus deren Sicht ist das Ganze ganz sicher ein Erfolg. Andererseits ist natürlich die Kritik, die gab es auch schon vor einem Jahr und die kommt auch jetzt wieder hoch. Bildung ist eine staatliche Aufgabe. Und dass hier eben mit Glücksspiel im Grunde Bildungsprojekten nachgeholfen werden muss, das steht in der Kritik und das kann man auch kritisieren.
Armin Himmelrath war das zum Aus der Bildungschancenlotterie, die Projekte fördern wollte mit Glückslosen, was aber als Geschäftsmodell so zumindest nicht geklappt hat. Danke für die Infos.
Fachkräfte auf Wanderschaft. Die Serie.
Und darin begleiten wir in dieser Woche ausländische Fachkräfte, die in Deutschland in den Pflege- und Gesundheitsbereich wollen. wieder zunächst mal Zeugnisse und Berufsabschlüsse geprüft werden. Das haben wir im ersten Teil der Serie schon gehört. Heute geht's mit in einen Kurs, den die zugewanderten Bewerberinnen und Bewerber belegen müssen, um theoretische Kenntnisse für den Beruf aufzufrischen oder nachzuholen. Sich einfach fit zu machen für den neuen Job in Deutschland.
Ich heiße Sardesh Ahmad, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe studiert, nach dem Abschluss bin ich direkt nach Deutschland gefahren.
Das Diplom in der Tasche und trotzdem keine Anstellung als Pfleger. So wie Sardesh Ahmad geht es allen, die an diesem Morgen in einem hellen Klassenzimmer der Luise-von-Marijak-Schule im Kölner Norden sitzen. Rund 20 Frauen und Männer aus so verschiedenen Ländern wie Indien, Tunesien, den Philippinen oder Bosnien werden hier im Anpassungslehrgang für den deutschen Arbeitsmarkt fit gemacht. Das heißt, sie haben zwar in ihren Heimatländern eine Ausbildung als Pflegekraft absolviert, die reicht aber für einen Job in Deutschland nicht aus. Darum werden sie in bis zu 360 Schulstunden nachqualifiziert und lernen, neben medizinischen Fachbegriffen, Arzneimittellehre und pflegewissenschaftlichen Standards, auch das deutsche Gesundheitswesen kennen. Welche Krankenkassen gibt es? Welche Leistungen übernehmen sie? Wer entscheidet über den Pflegegrad eines Patienten? Heute steht in der Klasse von Sardesh Ahmad ein Rollenspiel an.
Ich bin heute zuständig für Sie.
Die Aufgabe? Einem Patienten soll vor einer Untersuchung der Ablauf genau erklärt werden. In diesem Fall die Reinigung einer Wunde. Dafür liegen Gummihandschuhe auf dem Tisch, Mullbinden und Desinfektionsmittel.
Gucken Sie mal hier. So, hier ist eine Wunde.
Okay.
Und das müssen wir noch einmal öffnen und gucken, wie das aussieht. Ob das schon ein bisschen geblutet ist oder...
Mit viel Empathie ist die Gruppe bei der fiktiven Wundversorgung, genau beobachtet von allen anderen im Klassenzimmer.
Da sind die auch sehr lebendig, die lieben Rollenspiele, ja.
Diese Erfahrung hat Leane Gabriela gemacht. Die erfahrene Pflegepädagogin hat den aktuellen Anpassungslehrgang an der Luise-von-Marijak-Schule entwickelt. Ihr ist wichtig, dass alle Teilnehmer zu Beginn die spezielle Kommunikation mit dem Patienten lernen.
Das vermitteln wir, dass das eben auch zu unserem professionellen Auftrag gehört. Ja, auch zuhören, ein helfendes Gespräch zu führen, die verschiedenen Ebenen der Gesprächsführung, das vermitteln wir alles. Und das war für die alles neu.
Denn die Ausbildung von Pflegepersonal ist in Nicht-EU-Ländern teilweise anders. Junaida Vukaj etwa hat 3 Jahre in Albanien Pflege studiert und war überrascht, dass sich die Aufgaben für Pflegekräfte in Deutschland durchaus von denen in ihrem Heimatland unterscheiden.
Das pflegerische Sache, das war neu für mich. Eine Krankenschwester in Albanien, das macht kein Körperpflege. Das machen andere Leute und Angehörige.
Die 24-Jährige weiß es zu schätzen, was sie jetzt im Anpassungslehrgang in Köln lernt. Allerdings ist sie auch ein wenig enttäuscht, dass ihr Diplom aus Albanien nicht vollständig in Deutschland anerkannt wird.
Das ist alles Zeit und Geld und dann noch eine Deutschprüfung. Und ich will auch schnellstmöglich als Krankenschwester arbeiten, aber die Gesetze sind einfach anders.
Junaida Vukaj ist gemeinsam mit ihrer Mutter aus Albanien nach Deutschland gekommen. Die ist Krankenschwester und muss ebenfalls einen Lehrgang besuchen, bevor sie in Deutschland arbeiten darf. Beide werden in der Pflegeschule in Köln auch mit dem Thema Demenz konfrontiert. Zentraler Unterrichtsstoff im Lehrgang, sagt Pflegepädagogin Gabriela. Denn in vielen Ländern außerhalb der EU ist das Krankheitsbild wenig bekannt.
Ich habe einmal eine Dokumentation gezeigt, Menschen mit Demenz. Dann wurden auch ein bisschen Konzepte vorgestellt in diesem Film. Und dann war eine Teilnehmerin aus Aserbaidschan, die hat dann 45 Minuten lang geweint. Weil sie haben diese Erkrankten, aber das wird halt tabuisiert. Und dann ist das hier plötzlich offenes Thema und dann kann das natürlich auch Emotionen auslösen.
Die Pflegeschule in Köln ist überlaufen. Jedes Jahr muss sie viele Bewerber für den Lehrgang abweisen. Es fehle an passendem Lehrpersonal, erzählt Schulleiterin Beate Eschbach. Sardesh Ahmad aus dem Irak und die gebürtige Albanerin Junaida Vukaj haben sich durchgesetzt. Sie werden Anfang kommenden Jahres alle für sie vorgeschriebenen Unterrichts- und Praxismodule durchlaufen haben. Dann steht ein Prüfungsgespräch an. Sollten sie das bestehen, dürfen die beiden auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchstarten.
Wenn ich fertig bin, natürlich möchte ich als Krankenpfleger arbeiten. Besonders möchte ich im Uniklinikum arbeiten. Ich mag die großen Gebäude und viele Stationen. Man kann viel Informationen sammeln und viele Krankheiten kennenlernen.
Ich habe hier so viele Träume. Hoffentlich erstmal kann ich als Krankenschwester erstmal arbeiten und dann vielleicht auch eine Weiterbildung.
Eine Reportage war das von Stefanie Gebert. Ja, und am Freitag geht's weiter mit Teil 3 dieser Serie Fachkräfte auf Wanderschaft. Dann begleiten wir die Bewerber in die Pflegepraxis. Und zum Schluss haben wir noch ein paar Zahlen. 2/3 der etwa 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland jobben nämlich einer Studie zufolge regelmäßig neben ihrem Studium. Je nach Tätigkeit verdienen sie dabei zwischen 9,50 Euro und 30 Euro pro Stunde, heißt es heute in einer Meldung der Funke Mediengruppe, die sich unter anderem auf eine Untersuchung der Universität Maastricht beruft. Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Stundenlohn bei 11,29 Euro. Und wer sich mit Computern und IT auskennt, der hat demnach auf dem studentischen Arbeitsmarkt die besten Chancen. So wie du mich willst und wer nimmt den Hund? Fotograf. Das sind 3 der Filme, die heute schon mal vorgeguckt werden in Corso Kunst und Pop, denn die kommen jetzt bald in unsere Kinos. Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.